Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Am Freitag war es, dass die Bundeskanzlerin in Washington erstmals mit dem neuen US-Präsidenten zusammentraf und ihren Ohren nicht trauen mochte. Donald Trump hat gerade über Angela Merkel gesagt: Das ist etwas, was wir gemeinsam haben. Wir wurden beide von Barack Obama abgehört. Und sie? Sie guckt so, als wollte sie sagen, geht's noch? Für diesen kleinen Seitenhieb will sie sich nicht vereinnahmen lassen. Und wenn diese Regierungschefin mit diesem Präsidenten ohnehin wenig gemein hat, dann schon mal gar nicht die Rolle des ausgespähten Opfers. Es gibt nämlich einen eklatanten Unterschied. Während Angela Merkel weiß, dass ihr Handy von den amerikanischen Freunden abgehört wurde, behauptet Donald Trump, nur er sei im Wahlkampf von Obama belauscht worden. Beweise hat er bis jetzt nicht vorgelegt und das FBI sagt heute sehr deutlich, es gibt sie auch gar nicht. Stefan Niemann.
Im US-Kongress wollten sie Licht ins Dunkel bringen. Wegen des gewaltigen öffentlichen Interesses wurde die Sitzung des Geheimdienstausschusses live übertragen. Was FBI-Direktor Comey und NSA-Chef Rogers zu sagen hatten, stellte unmissverständlich klar, der Präsident hat die Unwahrheit verbreitet. Per Twitter hatte Donald Trump Anfang März behauptet, Präsident Obama habe ihn während des Wahlkampfes im Trump Tower abhören oder bespitzeln lassen. Beweise für seine Behauptung blieb Trump schuldig, aus einem simplen Grund. In Bezug auf die Tweets des Präsidenten, dass er mutmaßlich von der vorigen Regierung abgehört wurde, ich habe keinerlei Informationen, die diese Tweets stützen. Doch das Weiße Haus schießt zurück. Trump-Sprecher Spicer erklärt, der Präsident bleibe bei seinen Anschuldigungen. Wir sind erst am Anfang anzuschauen, welche Form der Überwachung es da gegeben hat. Unsere Frage ist, warum jetzt so viel geheimes Material geleakt wird. Im Geheimdienstausschuss platzte derweil die nächste Bombe. FBI-Chef Comey informierte die Abgeordneten, er sei nicht nur wegen mutmaßlich russischer Hackerangriffe während der Präsidentenwahl aktiv. Das FBI untersucht im Rahmen der Spionageabwehr die Versuche der russischen Regierung, sich in die US-Wahlen 2016 einzumischen. Das schließt die Untersuchung aller möglichen Verbindungen zwischen Mitarbeitern des Trump-Wahlkampfteams und der russischen Regierung ein und die Frage, ob es eine Koordination zwischen beiden gab. Moskaus Manipulationsversuche gelten in Washington als erwiesen. Politisch noch explosiver sind Spekulationen, dass Trumps Leute aktiv beteiligt gewesen sein könnten, etwa sein Ex-Wahlkampfmanager Manafort oder der inzwischen entlassene Sicherheitsberater Flynn. Trumps Sprecher Spicer übt sich in vorsichtiger Distanzierung. Sogar General Flynn war nur kurz als Freiwilliger dabei. Und Paul Manafort, der spielte nur eine sehr beschränkte Rolle für eine sehr begrenzte Zeit. Der Kampf um die politische Deutungshoheit über die Geheimdiensterkenntnisse geht weiter. Republikaner geißeln die undichten Stellen bei FBI und NSA. Demokraten wetzen die Messer und drohen. Sollten Trump-Mitarbeiter den Russen bei der Manipulation der Präsidentenwahlen geholfen haben, wäre dies der schlimmste Betrug an der Demokratie in der US-Geschichte.
Eine Flagge mit dem Gesicht dieses Mannes auf offener Straße zu schwenken, ist seit neuestem in Deutschland verboten. Und trotzdem geschah dies, ohne dass die Polizei eingriff. Vergangenen Samstag hielten hunderte Demonstranten in Frankfurt Porträts von Abdullah Öcalan hoch, des Anführers der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die gilt nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland als Terrororganisation und ist seit 1993 verboten. Dass nun diese Demonstration stattfinden durfte, ist purer Schmierstoff für die türkische Empörungsmaschinerie. Warum dürfen Symbole einer verbotenen Partei gezeigt werden, während zugleich türkischen Ministern der Wahlkampf verwehrt wurde? Andreas Clarisse berichtet.
Ein ausgelassenes Freudenfest sollte es werden. Für die 30.000 Kurden, die am Samstag tanzten und feierten, war es das auch. Aber gleichzeitig war das Nevroz-Fest, das kurdische Neujahrsfest, auch ein politisches Statement gegen die türkische Regierung und Staatspräsident Erdogan. Terrorist Erdogan skandieren diese Frauen. Dazu schwenkten die Kurden hunderte Fahnen mit dem Bild des inhaftierten PKK-Führers Öcalan. Diese sind ebenso verboten wie die Fahnen der JPG, der kurdischen Miliz in Syrien.
Man muss auch sagen, dass unter den verbotenen Symbolen auch eine der wichtigsten Koalitionspartner des Westens im Kampf gegen den barbarischen IS ist, sodass dieses Verbot eher als Geste der Bundesregierung an die türkische Regierung zu verstehen ist, die Deutschland ja eine Unterstützung des PKK-Terrorismus in Anführungszeichen vorgeworfen hatte.
Die Polizei setzte das Verbot der Fahnen und Symbole nicht durch, wollte deeskalierend wirken, forderte die Teilnehmer aber mehrfach auf, die Fahnen einzurollen.
Hier nochmal der Hinweis, diese verbotenen Symbole abzulegen.
Die Öcalan-Bilder sind bei den Kurden ein emotional hoch aufgeladenes politisches Symbol. Viele Türken verstehen nicht, dass die Fahnen nicht eingesammelt wurden.
Das ist nicht geschehen und die immer wieder betonte Doppelmoral im Umgang mit Terrorsympathisanten, die hat sich in der Wahrnehmung der Deutsch-Türken leider bestätigt.
Doppelmoral wirft die Türkei im November auch dem früheren deutschen Außenminister Steinmeier vor. Deutschland sei ein sicherer Hafen für PKK-Terroristen, so sein türkischer Amtskollege. Tausende Verdächtige sollten an die Türkei ausgeliefert werden.
Ich bin mindestens irritiert über diese Äußerung.
Denn die deutschen Behörden verfolgen Vergehen der PKK in Deutschland nachdrücklich. In den vergangenen 10 Jahren waren das etwa 4.400 Ermittlungsverfahren, von der Brandstiftung bis zur Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Deutschland ein sicherer Hafen für PKK-Terroristen. Ahmet Senyurt beobachtet seit Jahren den türkisch-kurdischen Konflikt.
Dieser Vorwurf ist Unsinn, denn das, was wir wissen und das, was momentan auch vor Gericht abläuft, sind verschiedene Verfahren gegen PKK-Funktionäre, gegen Personen aus dem Umfeld der PKK. Aber die PKK hat natürlich halt auch legale Organisationen in Deutschland und in Europa.
Kurden und die terroristische PKK. Der Bundesinnenminister äußert sich heute nicht dazu, anders Ismail Ertug von der SPD.
Viele Menschen in der Gesellschaft finden die PKK oder verklären sie womöglich auch etwas und verharmlosen sie, das mag sein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die klare juristische Bewertung, dass das eine verbotene Organisation ist. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich Deutschland und der Westen. Und insofern sollte man das in Zukunft vielleicht versuchen zusammenzubringen.
Ein schwieriges Unterfangen. Der Polizei ist am Samstag zumindest eines gelungen. Trotz der politischen Fallstricke ist es friedlich geblieben.
Oliver Mayrüth in Istanbul. Wie werden denn solche Demonstrationen wie die der PKK-Anhänger in der Türkei gesehen?
Ja, das Unverständnis bzw. die Empörung hierzulande sind relativ groß. Und zwar nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch bei unter Umständen Erdogan-kritischen Türken. Die Gründe liegen auf der Hand. Der PKK bzw. einer PKK-Splittergruppe werden einige heftige Anschläge hier in der Türkei im letzten Jahr zugerechnet mit vielen, vielen toten Zivilisten. Experten sagen, die PKK finanziere ihren Terror mit Drogen- und Waffenhandel. Und das Kopfschütteln ist besonders groß über die ja teilweise bis in den Bundestag hinein verbreitete, eher romantische Vorstellung, dass es sich bei der PKK um eine Art Freiheitskämpfertruppe handelt. Und jetzt durften auch noch PKK-Anhänger am Wochenende in Frankfurt am Main mit Fahnen demonstrieren, auf denen der PKK-Führer Öcalan zu sehen ist. Und gleichzeitig dürfen türkische Regierungsmitglieder in Deutschland nicht auftreten. Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten spricht von einem Skandal.
Deswegen hat ja Präsident Erdogan gestern Kanzlerin Merkel erstmals auch persönlich angegriffen und ihr Nazi-Methoden vorgeworfen. Ist dieser nochmals ruppigere Ton ein Anzeichen dafür, dass Erdogan nervöser wird vor dem Referendum? Wie stehen denn die derzeitigen Umfragen?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Umfragen, eben auch solche von Instituten, die der türkischen Regierung näher stehen. Da liegen dann erwartungsgemäß die vorne, die für eine Verfassungsänderung sind. Gestern konnte ich mich mit einem eher unabhängigen Meinungsforscher unterhalten. Er lag mit seinen Werten im Herbst 2015 bei der Wahl hier in der Türkei relativ nahe am Endergebnis. Und er sagt, die Neinsager, also die, die eine Verfassungsänderung ablehnen, liegen im Moment mit 57% vorne. Und so könnte man natürlich diese heftigen Attacken Erdogans interpretieren. Möglicherweise fühlt er sich in die Enge getrieben. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, denn er hat ja noch fast einen Monat Zeit und er gilt als sehr erfolgreicher Wahlkämpfer.
Das wird noch spannend. Danke, Oliver Meyer-Rüth. Nach Istanbul. Ja, wie sollte Deutschland der türkischen Regierung auf der einen und der PKK auf der anderen Seite begegnen? Ein Kommentar von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk.
Da schäumen der türkische Präsident und seine Anhänger vor Wut, weil Zehntausende Kurden in Deutschland friedlich für ihre Rechte demonstrieren und ein paar wenige das Bild des PKK-Führers Öcalan mit sich tragen. Unterstützung einer Terrororganisation lautet der Vorwurf an die Bundesregierung. Die Frage ist nur, wer ist hier eigentlich der Terrorist? Der Führer der PKK, der seit 18 Jahren streng bewacht in einem türkischen Knast gefangen gehalten wird, oder der Präsident der Türkei, der Zehntausende Oppositionelle verfolgen und inhaftieren lässt, darunter auch die Parlamentarier der prokurdischen Partei HDP? Wer ist hier der eigentliche Terrorist? Der Mann, der schon vor Jahren einen Waffenstillstand und ein Ende des PKK-Terrors verkündet hatte, oder der türkische Präsident, der in den kurdischen Gebieten der Türkei einen mörderischen Krieg führen lässt, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Laut einem UN-Bericht wurden seit Juli 2015 über 350.000 Menschen von der türkischen Armee aus ihren Siedlungen vertrieben, viele ihrer Häuser systematisch zerstört, Tausende wurden demnach getötet, Frauen gefoltert und vergewaltigt. Wer also ist hier der eigentliche Terrorist? Nein, die PKK ist ganz sicher keine Organisation, die man blauäugig zu Friedensengeln erklären sollte. Dafür hat sie viel zu viel Blut an ihren Händen. Aber längst schon geht es nicht mehr nur noch um die PKK, sondern um die gesamte Opposition in der Türkei. Ob Lehrer, Politiker oder Journalisten wie Deniz Yücel, alle stehen sie unter Terrorismusverdacht und das nur, weil sie der Abschaffung der Demokratie in der Türkei nicht schweigend zuschauen wollen. Deshalb sollte die Bundesregierung endlich damit aufhören, sich von der türkischen Regierung diktieren zu lassen, wer hier in Deutschland als Terrorist zu gelten hat. Ansonsten macht sie sich zum geistigen Mittäter eines Regimes, das zur Durchsetzung seiner alleinigen Macht auch über Leichen geht.
Georg Restle kommentierte. Nach dem Nazi-Methoden-Vorwurf gegen Angela Merkel drohte die Kanzlerin heute der türkischen Regierung mit Konsequenzen. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Riva.
Weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland könnten nur stattfinden, wenn sie auf der Grundlage der Prinzipien des Grundgesetzes erfolgten, sagte die Kanzlerin und verwies auf eine sogenannte Verbalnote des Auswärtigen Amtes. Es werde nicht zugelassen, dass der Zweck die Mittel immer wieder heilige und jedes Tabu falle, ohne Rücksicht auf das Leid derer, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Bei der Bundeswehr gibt es erneut Untersuchungen wegen Missbrauchsvorwürfen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde ein Obergefreiter der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall über Monate von Ausbildern und Mannschaftskameraden sexuell belästigt und genötigt. Es gehe um verbale und tätliche Übergriffe, heißt es in einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Gegen 14 Personen werde ermittelt, unter ihnen 2 Feldwebel. 9 Monate nach dem Brexit-Votum will die britische Regierung am 29. März offiziell den EU-Austritt beantragen. Das wurde heute in London bekannt gegeben. Beide Seiten haben dann 2 Jahre Zeit, die Bedingungen für den Austritt des Landes auszuhandeln. Dabei müssen nach Medienberichten etwa 21.000 Gesetze und Regeln erörtert werden. Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens wird voraussichtlich im März 2019 enden. Knapp einen Monat vor der französischen Präsidentenwahl liefern sich die 5 wichtigsten Kandidaten eine TV-Debatte. Mit Spannung werden vor allem die Auftritte des konservativen Fillon, der Kandidatin des rechtsextremen Front National Le Pen und des unabhängigen Kandidaten Macron erwartet. Er liegt derzeit in den Umfragen vorn. Der Sendung heute und 2 weiteren geplanten TV-Debatten könnte große Bedeutung zukommen, denn viele Wähler sind noch unentschlossen.
Auch von noch so vielen Gipfeln und Absichtserklärungen der EU lassen sie sich nicht aufhalten, streben weiter über das Mittelmeer nach Europa. Und je wärmer es draußen wird, desto mehr werden es. Vor allem in Libyen treffen sich jetzt Flüchtlinge aus Afrika, um von hier aus die gefährliche Überfahrt zu wagen. Allein am Sonntag wurden vor der libyschen Küste innerhalb von 24 Stunden mehr als 3.000 Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet. Nun trafen sich heute die Innenminister der EU mit dem Ziel, Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa so früh wie möglich zu stoppen, um gegen die skrupellosen Schlepper vorzugehen, klar. Doch ein Abkommen, wie es die EU mit der Türkei eingegangen ist, kann hier in einem zerfallenen Staat wohl kaum funktionieren. Und so versuchen viele weiterhin, das Meer zu überwinden. Aus Rom berichtet Ellen Trapp.
Es sieht aus wie ein normales Bürogebäude. In Wahrheit ist es ein besetztes Haus in Rom. Besetzt von ungefähr 500 Flüchtlingen, die nicht wissen, wohin. Wohnplätze gibt es viel zu wenige, Asylverfahren dauern ewig. So sucht sich jeder einen Platz zum Leben. Dieser Eritreer lebt seit 13 Jahren hier. Die Situation in Italien hat sich verschlechtert mit der Einreise tausender Flüchtlinge. Damals war es noch besser, als wir weniger waren. Unter anderem aus Nigeria, Eritrea, Gambia oder auch der Elfenbeinküste suchten alleine in diesem Jahr bereits 16.000 Menschen Schutz in Europa. Sie alle kommen über Libyen, bezahlen einen Schlepper, der sie auf ein Boot Richtung Europa setzt. Genau diese Route wollen die Innenminister schließen. In Rom diskutieren die Europäischen mit den nordafrikanischen Kollegen darüber, wie Fluchtursachen bekämpft, Menschenhandel unterbunden werden kann. Thomas de Maizière will die Südgrenze Libyens sichern.
Wir haben gute Kooperation mit Niger zum Beispiel. Mit Mali ist sie im Aufbau. Dann ist das die richtige Botschaft. Und wenn auch klar ist, dass von der Küste man möglichst abgehalten wird, mit Hilfe der Schleuser nach Europa zu kommen, dann sind das die richtigen Botschaften.
Kaum 10 Jahre ist es her, dass Machthaber Gaddafi und Italiens damaliger Ministerpräsident Berlusconi sich darauf verständigten, dass gegen millionenschwere Zahlungen die Libyer ihre Küste sichern. Heute klingt das diplomatischer. Libyen beim Aufbau helfen. Das Land sei auf einem guten Weg. Italien will schon aus eigenem Interesse die Flüchtlingsströme eindämmen und bildet derzeit die libysche Küstenwache aus. Wenn die 90 Seeleute bereit sind, werden sie 10 Motorboote von Italien bekommen. Wenn es schnell geht, könnten wir Ende April oder Mitte Mai einsatzfähig sein. Alles muss natürlich im Einklang mit den libyschen Behörden stattfinden. Der Deal mit Libyen ähnelt dem mit der Türkei. Nur, dass in Nordafrika die politische Situation deutlich instabiler ist, beklagt Amnesty International.
In Libyen
sind die Aufnahmelager und die Küsten in den Händen von bewaffneten, kriminellen Schlepperbanden. Europa sollte sich bewusst sein, welchen Fehler es gemacht hat, dass die Flüchtlinge nie eine andere Wahl hatten, als ihr Leben den Schleppern anzuvertrauen. Was die Politiker auch irgendwann vereinbaren, ein Abkommen umzusetzen, wird eine große Herausforderung werden. Und bis dahin nutzen die Flüchtlinge die derzeit ruhige See, um ihr Glück in Europa zu suchen.
Während Europa alles daran setzt, seine Außengrenzen weiter zuzumachen, sind auch die Ländergrenzen innerhalb der EU immer undurchlässiger geworden. Österreich stand zunächst an der Seite Angela Merkels, als sie die Flüchtlinge ins Land ließ, machte dann aber vor einem Jahr mit Schließung der Balkanroute dicht. Die Sicherung ihrer Grenzen ist der Alpenrepublik inzwischen so wichtig, dass hier Polizisten gemeinsam mit Soldaten Streife gehen, das Militär als Grenzschützer. Undenkbar in Deutschland bislang jedenfalls, denn unser Grundgesetz verbietet weitgehend Einsätze der Bundeswehr im Innern. Warum die Österreicher da einen Schritt weitergehen, berichtet Michael Mantlik.
An der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland. Soldaten des Bundesheeres beobachten die Gegend, patrouillieren entlang des Grenzverlaufs. Sie haben den Auftrag, illegal Eingereiste frühzeitig aufzuspüren, festzunehmen und sie der Polizei zu übergeben. Dieser sogenannte Assistenzeinsatz des Bundesheeres, also die Unterstützung der Polizei bei der Grenzsicherung, ist in Österreich verfassungsrechtlich erlaubt. Federführend bei der Grenzkontrolle bleibt aber die Polizei.
Die großen Grenzübergänge, die Priorität 1 Grenzübergänge, macht alleine die Polizei. Hier wird ja Grenzkontrolle gemäß Schengen durchgeführt, das heißt, das ist eine polizeiliche Aufgabe. Die kleineren Grenzübergänge, und das sind immerhin 40, könnte die Polizei personell gar nicht rund um die Uhr überwachen. Das macht das Bundesheer.
Mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bekam das österreichische Bundesheer quasi über Nacht eine neue Bedeutung bei der Sicherung der Landesgrenzen und zur Entlastung der Polizei. Mit der wachsenden Terrorgefahr entschied sich die österreichische Regierung im vergangenen Jahr zu einem grundlegenden Aus- und Umbau der Streitkräfte. 10.000 neue Planstellen wurden genehmigt, außerdem zusätzliche Millionen für neue Waffen und Gerät. Österreich rüstet auf gegen den Terror mit dem Segen der Regierung.
Für die Bundesregierung und die Republik Österreich bekenne ich mich zu einem starken Bundesheer, das Sicherheit gibt in einer Welt, die unruhiger geworden ist.
Dabei ist der politisch unterstützte Höhenflug des Bundesheeres auf militärischer Ebene gar nicht neu. So gelten etwa die österreichischen Gebirgstruppen nicht nur bei den benachbarten Armeen als Spezialisten ihres Fachs. Vielfach bilden sie Soldaten anderer Streitkräfte im Gebirgskampf aus, zum Beispiel die afghanische Armee zur Bekämpfung der Taliban. Europäische Truppenkontingente, auch aus der Bundeswehr, trainieren in Österreich und nehmen dort an militärischen Vergleichswettkämpfen teil, sowie Ende vergangener Woche im Tiroler Hochgebirge.
Ich glaube, dass die Österreicher eine sehr, sehr hohe Expertise haben. Deswegen hat man uns auch in der Europäischen Union die Koordinierungsfunktion, die federführende Funktion im Bereich Gebirgsausbildung und Gebirgskampfausbildung zugeordnet.
Speziell in der nationalen Sicherheitsfrage ist sich die ansonsten wenig harmonische Wiener Regierungskoalition, bestehend aus SPÖ und ÖVP, grundsätzlich einig. Wohl auch angesichts der nicht mehr fernen Parlamentswahlen. Polizei und Bundesheer werden demnach benötigt, um die immer noch durchlässige Balkanroute für illegal Einreisende und sogenannte Gefährder dicht zu machen, spätestens an der österreichischen Landesgrenze.
Seit heute wird der größte deutsche Schadensfall in der globalen Finanzkrise vor einem Strafgericht verhandelt. Noch einmal Nachricht mit Jens Riva.
Der frühere Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate Funke und der damalige Finanzvorstand Fell müssen sich vor dem Landgericht München verantworten. Die Anklage wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit über die kritische Lage der Bank getäuscht zu haben. Funke bestreitet den Vorwurf und sieht sich selbst als Opfer. Die HRI war 2008 während der internationalen Finanzkrise in Schieflage geraten und wurde mit Steuergeldern in Milliardenhöhe gerettet.
Georg Funke kommt und schweigt. Zur Sache will er sich morgen äußern. Seine Verteidiger setzen auf Freispruch, zumal die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Untreue längst fallen gelassen hat.
Die meisten Prozessgegenstände haben sich schon erledigt, im langen Vorverfahren weggeschmolzen wie ein Eisberg im Klimawandel.
Die Staatsanwaltschaft davon unbeeindruckt. Im Jahr 2008 haben ihrer Auffassung nach Funke und sein damaliger Finanzvorstand Markus Fell bewusst falsch über Kassenlage und Risiken der Bank berichtet.
Sie sollen als Vorstände dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Geschäftsbericht 2007 und der zweite Quartalsbericht 2008 unrichtige Darstellungen zur finanziellen Lage der HRE-Gruppe gemacht hat.
Die Wirtschaftsstrafkammer muss also weit zurückblicken. Um über 8 Jahre nach dem beinahe Zusammenbruch der HRE und deren Notverstaatlichung alle Umstände noch einmal genau zu rekonstruieren, sind zunächst 18 Verhandlungstage angesetzt.
Nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen bleibt die deutsche Konjunktur auf Wachstumskurs. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung korrigierte seine Prognose für dieses Jahr leicht nach oben auf 1,4%. Im kommenden Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt dann um 1,6% steigen. Ein Grund dafür sei unter anderem die weiterhin gute Lage am Arbeitsmarkt. Dank guter Geschäfte deutscher DAX-Unternehmen können sich Aktionäre über Gewinnbeteiligungen in Rekordhöhe freuen. Die Dividendenzahlungen sind so hoch wie nie zuvor. Weitere Informationen von Markus Girne aus der Frankfurter Börse.
Knapp 32 Milliarden Euro werden alleine die 30 im deutschen Aktienindex vertretenen Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr ausschütten. Rekord. 9% mehr als im Vorjahr. Die Münchner Rück zahlt mit 4,77% die absolut höchste Dividendenrendite pro Aktie im DAX. Glück hat auch, wer Daimler im Depot hat. 3,48 Milliarden Euro geben die Stuttgarter insgesamt an Dividenden aus. Aber nicht alle Branchen reüssieren, manche darben. Auch daran haben Aktionäre Anteil, so schauen Commerzbank-Aktionäre in die Röhre. RWE lässt die Zahlung für seine Stammaktionäre ausfallen. Bei E.ON gibt es immerhin 21 Cent pro Aktie. Es bleibt dabei, das höhere Risiko an der Börse hat seinen Preis. Das gilt für Gewinner wie für Verlierer. Aber auch Sicherheit hat ihren Preis. 10-jährige Bundesanleihen brachten im vergleichbaren Zeitraum übrigens 0,5%.
Die Börsendaten: Der DAX ging heute mit Verlusten aus dem Handel und schloss mit 12.053 Punkten. Dow Jones lag am Abend nahezu unverändert bei 20.906 Punkten.
Das Glück des Lesens liegt manchmal auf der Straße. Jedenfalls kann man es genau dort auch finden, wenn man es denn sucht. In Kolumbien gibt es einen Mann, der liest Bücher buchstäblich von der Straße auf und sammelt sie für die, die sie sich nicht leisten können. Viele Kolumbianer verehren Bücher, nicht nur, weil der Mann, der magische Märchen für Erwachsene schrieb, einer der ihren ist. Gabriel Garcia Marquez entfloh selbst der Armut und setzte sich ein Leben lang für die Schwachen ein. Auch deshalb sind Bücher vielleicht auch hier für die Armen ein Lebensmittel. Matthias Ebert mit einer bezaubernden Geschichte zum morgigen Welttag der Poesie.
Kurz nach Sonnenaufgang ist kurz vor Schichtende. 9 Stunden schon haben die Müllmänner von Bogota Unrat in ihre Müllpresse geworfen. Alles bis auf Bücher. Denn in Kolumbiens Hauptstadt ist jedes weggeworfene Druckwerk Gold wert. Zumindest für José Alberto Gutiérrez, Spitzname Herr der Bücher. Heute Morgen findet er vor allem religiöse Wälzer. Das erste Buch, das ich im Müll fand, war Anna Karenina von Leo Tolstoi. Damit entstand mein gesamtes Projekt. Das war vor 20 Jahren. José Alberto, ein büchersammelnder Müllmann, ohne richtigen Schulabschluss, aber versessen auf jedes gedruckte Werk. Im reichen Norden von Bogota finde ich teure Bücher bedeutender Verlage mit schönem Einband. Im armen Süden dagegen günstige Exemplare, Taschenbücher. Egal wo, die Leute schmeißen viel weg. Täglich 50 Bücher rettet José Alberto so in sein Haus im Süden. Hier stapeln sich 30.000 Bücher. Die Hälfte seines Wohnraums abgetreten an die Literatur. Für Besucher aus der Nachbarschaft. Es herrscht literarisches Chaos. Hier eine Alfred Krupp-Biografie, dort Karl Marx. Und wieder woanders der Bestseller Das Parfüm. Man ist auf Zufallsfunde angewiesen. Ich habe gehört, dass dieses Buch sehr gut sein soll, dass hier ein Mörder Parfüm herstellt mit dem Blut von Frauen. Das interessiert mich sehr. Derzeit verschickt José Alberto säckeweise Bücher. Das Ziel? Die Camps der Guerillatruppe FARC. Eine symbolische Bücherspende in Zeiten des Friedens. Von einem Müllmann, der Leo Tolstoi verehrt. Als ich klein war, las mir meine Mutter jeden Abend vor dem Einschlafen etwas vor. Alle Kinder der Erde sollten dieses Privileg genießen. Meine Mutter hat mir damit das größte Geschenk gemacht. Kinder seien ja schließlich, sagt José Alberto, zukünftige Säulen der Menschlichkeit.
Und schnell noch zu der Frau, die den Himmel liest wie ein Buch. Claudia Kleinert.
Ja, Karin, da kann man morgen eine Menge lesen, denn es wird im Norden kalt, aber sonnig, im Süden relativ mild und frühlingshaft, dafür aber dort dichte Wolkenfelder. Dementsprechend also noch kein Frühlingsmärchen im Norden, so an die 10 Grad. Da ist nämlich eine Kaltfront dann morgen schon durchgezogen, liegt über der Mitte Deutschlands vor dieser Front nochmal bis zu 15 Grad. Damit dann aber dichte Wolkenfelder. Und Sie sehen auch an der Sonnenscheindauer für morgen, das geht auf 6 bis 8 Stunden so Richtung Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Über der Mitte und im Süden so gut wie keine Sonne. Dementsprechend zwar Unterschiede, aber für jeden ist so ein bisschen was dabei. Jetzt in der Nacht zieht die Kaltfront aus Nordwesten herein, bringt etwas Regen, sieht ein bisschen wild aus. Ganz so heftig wird der Regen nicht ausfallen. Im Süden ist es noch lange Zeit trocken. Und die Temperaturen sinken dann bis morgen früh auf 10 bis 6 Grad. Am Vormittag immer noch die Wolken einer Kaltfront, die dann quer über uns drüber liegen. Richtung Alpenrand noch etwas Sonnenschein. Hinter der Front lockert es auch schon wieder auf, gibt etwas Sonne, nur einzelne Schauer. Und im Laufe des Nachmittags erstrecken sich dann die kompaktesten Wolken von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Sachsen. Noch lange südlich der Donau etwas Sonne. Und im Nordwesten wird sogar richtig schön. Da kommt die Sonne dann so richtig durch. Temperaturen aber da eben meist nur so zwischen 7 und 11 Grad im Süden. Im äußersten Südwesten noch mal bis zu 15 Grad. Und der Wind ist überall spürbar. Jetzt am Abend noch recht kräftiger Wind zur Richtung Richtung Schleswig-Holstein. Morgen wird man ihn dann im Norden, im Mittel mit Windstärke 4 bis 5 merken. Sturmböen gibt es aber nur in den höheren Lagen des Harzes. Und dann gibt es nur im Süden dichte Wolken und etwas Regen. Am Mittwoch, dafür ist es da aber richtig trüb, meist 9 bis 13 Grad. Am Donnerstag leichter Föhn in den Alpen bis 18 Grad. Dann im Osten etwas Regen, sonst ist die Sonne zumindest ab und zu mal dabei.
Vielen Dank, Claudia. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Jetzt sehen Sie hier die Reportage Profit auf Kosten aller? Fragezeichen. Ein Film über den gnadenlosen Preiskampf der Billig-Airlines. Um 0.15 Uhr meldet sich Gabi Bauer heute mit dem Nachtmagazin. Und morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dann.